Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute lernen Sie den deutschen Künstler Christoph Keller kennen. Und dieser Christoph Keller kann zwei Dinge besonders gut. Er macht Künstlerbücher und er brennt Schnaps. Für seine Künstlerbücher hat ihm das Bundesamt für Kultur kürzlich den Jan-Tschichold-Preis verliehen. Für seine Destillate wird Keller Jahr für Jahr mit Auszeichnungen überhäuft. Und laut Gomio betreibt er sogar eine der besten Obstbrennereien Europas. Karin Salm hat Christoph Keller in seiner Stählemühle am Bodensee besucht.
Wer die Stählemühle besucht, tritt ein in eine besondere Welt. Das Wohnhaus mit dem steilen Satteldach, die Scheune, das kleine Brennhäuschen und der alte Schweinestall liegen als ordentliches Gehöft fein eingebettet in einer Senke, mitten in der fruchtbaren Vulkanlandschaft des oberen Hegaus zwischen Singen und Stockach. Auf der Wiese vor dem Haus sind Hühner unterwegs, auf dem Kiesweg spaziert eine Pfauenmutter und zupft Insekten von den Sträuchern für ihre zerzausten Jungpfauen. Auf der Weide grasen Wildschafe aus der Walachei unter alten Obstsorten. Vor 6 Jahren hat Christoph Keller seinen Verlag Revolver Archiv Aktuelle Kunst verkauft und ist von der Metropole Frankfurt südwärts gezogen. Nun wohnt er mit seiner Frau und seinen Kindern in der Stählemühle, in einer alten Wassermühle mit Brennrecht.
Wassermühle heißt, da war ein Rad, zunächst ein Mühlrad hinter dem Mühlgebäude an dem sogenannten Mühlenbach. Das ist ein Zufluss, der dann in die Stockacher Aach fließt und dann in den Bodensee. Und dieses Rad wurde ersetzt Anfang des 20. Jahrhunderts durch eine Turbine, weil man nämlich durch viele Flurbereinigungen den Bach so weit reguliert hatte, dass er fast kein Wasser mehr geführt hat und hat deswegen da oben einen Weiher anlegen müssen und konnte dann immer einen Tag mahlen und musste dann aber wieder einen Tag stauen. Und deswegen war das irgendwann mal nicht mehr rentabel als Mühle. Und der Herr Stähle hat die Mühle deswegen dann verkauft und hat einen Verlag gegründet in Stockach.
Und Sie haben interessanterweise einen Verlag aufgegeben und haben diese Mühle gekauft. Ein merkwürdiger Zufall.
Ja, ist ein ganz lustiger Zufall, den wir auch erst festgestellt haben, als wir schon hier waren und den Herrn Stähle kennengelernt haben. Ich hatte einen Verlag in Frankfurt, einen Verlag für Künstlerbücher im weitesten Sinne, Kunstbücher und Künstlerbücher, Schriftenreihen, der hieß Revolver. Den habe ich 2004 abgegeben und wir sind hierher gezogen. Und zwar damals motiviert einfach dadurch, dass wir unseren Kindern ein anderes Leben noch bieten wollten als so ein Metropolenleben wie in Frankfurt mit extrem langen Arbeitszeiten, auch in so einer kinderfeindlichen Umgebung wie der Kunstwelt, wo alles sozusagen erst ab 20 Uhr stattfindet am Abend. Und wir wollten einfach ein bisschen Landwirtschaft betreiben, gleichzeitig aber natürlich unseren Berufen nachgehen und ja, auch die Kinder in einer vielleicht etwas besser natürlich integrierten Schulumgebung aufwachsen lassen. Das war der Grund für den Umzug.
1998 hat Christoph Keller den Verlag Revolver gegründet. Rund 500 Künstlerbücher hat er gemacht, unter anderem mit dem Künstlerduo Corpus Löffler, mit Peter Piller oder Jonathan Monk. Und er hat 2004 einen Verlag mit Wachstumspotenzial verkauft.
Was wir jetzt hier tun auf diesem Hof, dass wir eben eine Brennerei betreiben für Edelobstbrände und außerdem gefährdete Nutztierrassen züchten und auch alte Obstsorten pflegen und anpflanzen, das ist mal der Versuch, völlig ohne Wachstum auszukommen, nämlich mit der Arbeitskraft und zwar wirklich zu einem großen Teil mit händischer Arbeitskraft von 2 Menschen, dass man mit der Produktion von 2 Menschen auf einem Hof, ohne zu expandieren, überleben kann. Das ist eigentlich hier so ein bisschen die Utopie, die hinter der Stählemühle steht, indem man ja Obst veredelt und die Produkte dann verkauft. Und zwar Produkte, die in ihrer Menge einfach sowohl durch unsere Arbeitskapazität begrenzt sind, als auch durch das Brennrecht, das uns auch nicht eine unendliche Produktion an Alkohol gewährt, nämlich sondern nur ungefähr 1200 Flaschen im Jahr. Aber die Qualität dieser Destillate dann so weit zu steigern, dass man mit der Produktion überleben kann, das ist so ein bisschen die Idee. Da hängt viel dran. Also das fängt an bei der Pflanzung von Obst und Kräutern, bei der Pflege. Wir haben einen großen Kräutergarten für unsere Kräutergeiste. Natürlich dann viele Obstbäume zu pflegen, Baumschnitt und so weiter. Also das ist also auch wieder eine 12-Stunden-Beschäftigung am Tag, allerdings in einem anderen Tempo. und einer anderen Verantwortung. Also sobald du ein Unternehmen hast mit Mitarbeitern, musst du auch für dieses Wachstum sorgen, um zu überleben. Wenn du aber sagst, wir machen das zu zweit und damit ist gut, ja, ist eine andere Maßgabe, sodass man da auch ein anderes Arbeitsgefühl dann mitbringt. Und dann sind längere Arbeitszeiten auch nicht so schlimm, vor allem, weil man sie auch gemeinsam tut.
Jetzt haben Sie gesagt, Christoph Keller, eben nur wenige Flaschen, die produziert werden, eben nicht 100.000 Flaschen, sondern eine begrenzte Menge. Diese Destillate, diese Verwandlung von Obst in einen Schnaps, in einen Brand. Ich frage mich, gibt es so einen Zusammenhang zwischen dem, was Sie jetzt hier machen, und dem Bücherverlegen? Da haben Sie ja auch nicht tausende Bücher gemacht, sondern auch eher kleinere Auflagen. Gibt es da eine Verwandtschaft?
Ja, die Auflagen sind tatsächlich ziemlich ähnlich. Und ich habe früher auch immer gesagt, also ich kenne eigentlich alle Menschen, die ein Buch von uns haben, persönlich, zumindest in den Anfängen. Aber der Kreis der Liebhaber dieser Bücher ist begrenzt. Und er ist ähnlich begrenzt tatsächlich wie auch jetzt der Kreis der Liebhaber von edlen Destillaten. Und auch diese Konsumenten wissen es zu schätzen, wenn es kleinere Auflagen sind. Also das ist auf jeden Fall eine Parallele. Es gibt aber auch noch andere Parallelen zwischen Kunst und Destillation. Also nicht umsonst ist Destillation immer als eine der alchemistischen Künste eingestuft worden. Ist auch ein ganz wichtiger Teil im alchemistischen Prozess gewesen, im Renaissance und im Mittelalter, weil man einfach durch sehr viel Experimentieren zu einem Ergebnis kommt, das sicher nie objektiv messbar ist, sondern eben dann auch eine quasi künstlerische, in dem Fall jetzt sensorisch-geschmackliche Qualität hat, aber keine objektive. Und das Verfahren, um dahin zu kommen, ist Trial and Error. Es sind Forschungen, sind Experimente, die auch sehr lange Zeit brauchen. Das heißt natürlich auch durch die Reifung bedingt. Also Destillate brauchen einfach auch immer Zeit, um sich zu beruhigen, um zu harmonisieren, um zu reifen. Ähnlich wie mit Kunst, die man auch immer erst nochmal dreimal anschauen muss und ein spontanes Urteil ist zwar möglich, aber trägt in der Regel nicht. Und auch so von der Art, also der Forscher oder der Alchemist, der mit Obst oder Kräutern und Destillaten experimentiert, der ist nicht so weit entfernt vom Künstler, der mit formalen oder inhaltlichen Themen und Aspekten dann experimentiert und seine Form findet. Also es geht ja immer darum, so den Ausdruck zu finden. Jetzt regnet's. Jetzt gehen wir vielleicht irgendwo unters Dach.
Wir gehen unters Dach und wir gehen, schlage ich mal vor, in Ihr Büro, wo Sie jetzt ja immer noch Bücher machen. Das haben Sie ja nicht ganz aufgegeben.
Jetzt mache ich noch 5 bis 10 Bücher für den Schweizer Verlag J.R.P. Ringier. Das ist eine kleine Reihe von Künstlerbüchern und das ist tatsächlich jetzt so ein Hobby, ist vielleicht etwas untertrieben, aber ich mache das mehr aus Leidenschaft als jetzt um zu überleben.
Im Schweinestall, einem funktionalen Bau aus den 70er Jahren, hat Christoph Keller sein Büro eingerichtet und hier macht er für den Verlag J.R.P. Ringier eine kleine Edition. Eben war der deutsche Künstler Hinrich Sachs in der Stählemühle, hat sich an Christoph Kellers unendlich langen Tisch gesetzt und vermutlich auch aus der großen Fensterfront geschaut und die atemberaubende Weite, das wogende Haferfeld bestaunt. An einem verschneiten Wintertag sei es hier besonders schön, sagt Christoph Keller, und sein Tisch müsse so lang sein, damit er am einen Ende Platz habe, sich am Computer zu konzentrieren und am anderen Ende mit Künstlern und Kuratorinnen über Buchprojekte zu diskutieren und Papiere auszubreiten. Für ihn, der immer wieder als Dozent an verschiedenen Hochschulen unterwegs ist, sei das Buch neben dem Rad die wichtigste Erfindung, die immer noch aktuell sei.
Das mag banal klingen, aber es ist halt immer noch faszinierend. Es ist ein Medium oder eine Technologie, die auf der ganzen Welt funktioniert, weil einfach jeder weiß, wie man mit Büchern umgeht. Das ist also, man schlägt das Buch auf, man blättert von links nach rechts oder in arabischen und asiatischen Kontexten von rechts nach links, schlägt es wieder zu und stellt es dann in ein dafür vorgesehenes Regal. Das gehört nämlich auch noch zur Technologie des Buches. Es ist also ein uraltes Medium, das eben jeder kennt. Du brauchst keinen Stecker dazu, du brauchst keine Erklärung. Das heißt, du brauchst niemanden, der daneben steht und dir sagt, wie damit nun umzugehen ist oder was mit dem Inhalt anzufangen ist. Ein Buch sollte sich idealerweise selbst dechiffrieren und erklären. Ja, vielleicht muss man es auch noch erweitern, das Buch in Richtung Bibliothek, also die Ansammlung von mehreren Büchern, die natürlich in einer direkten Nachfolge steht von, sagen wir mal, der Wunderkammer in der Renaissance, also dem Versuch, die real existierende physikalische Welt in einer Art Mikrokosmos wiederzuspiegeln, den aber individuell sozusagen um sich herum zu bauen, in dem Fall um den Auftraggeber, um den Fürsten der Renaissance herum, der eben dann seine Entdeckungen entsprechend architektonisch oder gestalterisch, szenografisch anordnet und damit sozusagen den Makrokosmos im Mikrokosmos abbildet, aber sich eben so eine begehbare Vorstellung der Welt schafft. Und wenn man von der Wunderkammer ausgeht, von da geht es dann eben weiter zum Gedächtnistheater der Renaissance, den Nemotheatern, wo man einfach versucht hat, die Verbindungen der Erkenntnisse letztlich so zu gestalten, dass durch die räumliche Anordnung neue Erkenntnismöglichkeiten möglich werden. Also dass man neue Verbindungen schafft, neue Synapsen quasi dann auch herstellt. Und das Gleiche ist natürlich auch eine Bibliothek, dann in Form der reinen Idee. Da geht es dann nicht mehr um die Objekte, sondern einfach um die Sammlung der Ideen, die dann auch wieder räumlich geordnet wird. Und für mich deswegen immer so ein Ort des Findens darstellt. Also anders als jetzt das Internet zum heutigen Zeitpunkt, also die digitale Welt, die halt eben viel mehr so ein Ort des Suchens ist, ne, des Konsums letztlich auch ist, während die Bibliothek für mich einfach immer so ein Ort war, um Dinge zu kombinieren.
Also das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre, das heißt, Sie haben eine immense Freude am Sammeln, am Archiv, am Ansammeln und neue Ordnungen schaffen. Und da erinnere ich mich, eines Ihrer ersten Bücher, die Sie ja gemacht haben, war ja mit Peter Piller. Damals war er Student und hat wie ein Teufel sozusagen in Zeitungen Zeitungsbilder gesucht und geordnet. Und Sie haben aus seinem Bildarchiv ja auch mehrere Bücher konzipiert. Ich glaube, es waren ungefähr 20 oder 30 Bücher, die Sie mit ihm gemacht haben. Also diese Sucht oder diese Freude, diese Leidenschaft für Sammeln muss eine ganz alte sein.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, dass Sie mich darauf ansprechen, weil ich das tatsächlich als Schwäche empfinde. Also Sammelleidenschaft ist was, das ich sicherlich zugebe, das bei mir anzutreffen ist, das ich aber nicht unbedingt positiv bewerte. Ich hatte lustigerweise auch vor 2 Tagen hier Besuch von einer Studentengruppe aus Karlsruhe, von der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe mit dem Markus Miesen, die sich auch gerade mit dem Thema Archiven beschäftigen und deswegen bei mir waren. Ja, ich habe damit zu tun. Und Peter Piller ist eben ein sehr besonderes Archiv, das auch gleich die Problematik des Archivs beschreibt. Die Problematik des Archivs ist immer so ein bisschen diese Frage, wo hört das persönliche Tagebuchschreiben auf, das natürlich auch immer zu einem Archiv führt, und wann beginnt das sozusagen kulturell relevante Archiv. Und beim Peter Piller ist es eben so, als ich ihn kennengelernt habe, da hatte ich gerade meine ersten Bücher mit Revolver gemacht, da hat mir jemand gesagt bei einer Veranstaltung, oh, ich kenne da einen, besuch den doch mal, der macht so spannende Sachen mit Zeitungsfotos, der wird dir, glaube ich, gefallen. Und dann habe ich den Peter Piller besucht, der lebte in einem völlig windschiefen Häuschen auf dem Kiez in St. Pauli damals und hatte eben im Erdgeschoss dieses Häuschens einen winzigen Raum, der vollgestellt war mit solchen alten Blechschränken, solche Registraturschränke, so Aktenschränke. Und in diesen Aktenschränken befanden sich kleine Tütchen mit ausgeschnittenen Zeitungsbildern, die dann in ganz lustigen Kategorien angeordnet waren. Vielleicht gehen wir gerade mal ins Regal, dann kann ich da muss ich die nicht auswendig sagen. Und da sind dann verschiedene Bücher entstanden nach diesen Kategorien. Das sind also alles Bilder aus circa 80 deutschen Lokalzeitungen. Peter Piller hat in einer Agentur gearbeitet und hat so Belegauswertung gemacht und hat deswegen jeden Tag 80 Lokalzeitungen durchschauen müssen, was ihm dann aber zum großen Vergnügen wurde, indem er nämlich dann ganz seltsame Kategorien von Bildern herausgefunden hat, eigentlich typologisiert hat, muss man sagen. Also der erste Band, das hieß Durchsucht und Versiegelt, das sind Tatorthäuser, also alles Fotos von Häusern, in denen Morde passiert sind, dann jeweils mit der Unterschrift. Dann gibt es einen Band, der heißt Noch ist nichts zu sehen. Das sind alles sogenannte Bauerwartungsflächen. Und das ist ein ganz typischer Topos eigentlich in der Fotografie der Lokaljournalisten, also brachliegende Flächen zu fotografieren. Und dann steht dann drunter, noch ist nichts zu sehen, aber demnächst wird hier eine Autobahn, ein Einkaufszentrum, ein Spielplatz und so weiter errichtet. Parallel dazu, die Verantwortlichen sind einstimmig, das sind dann Baukommissionen, die dann in der grünen Landschaft rumstiefeln und eben vor Ort beraten.
Eben, das gibt, sind vielleicht einzelne merkwürdige Bilder, aber dann in der Anhäufung bekommen die eigentlich eine unglaubliche Kraft und auch so eine Form des Witzes, und es ergibt sich eine Bildergeschichte, oder?
Ja, das zum einen. Zum anderen ergibt sich natürlich dadurch auch wirklich eine ikonografische Typologisierung von Zeitungsfotografie, und es gibt eine Typologie von Wahrnehmung.
Peter Piller ist ein treuer Wegbegleiter geblieben. Von Erde schöner heißt eine weitere Publikation. Peter Piller hat das Fotoarchiv einer deutschen Firma übernommen, ein paar tausend Luftaufnahmen von Einfamilienhäusern. Diese Luftbilder hat er listig geordnet. Da gibt's eine Reihe, auf denen überall ein gestreifter Sonnenschirm auftaucht, oder eine mit roten Bettdecken, die wie Zungen aus den Fenstern ragen, oder mit Männern beim Autowaschen. Entstanden ist das Bild einer spießigen Gesellschaft, ein Bild aber auch, das in seiner Pingeligkeit unheimlich an die RAF-Rasterfahndungen der 70er Jahre erinnert. Christoph Keller hat mit Peter Piller Bücher gemacht, zu denen auch seine Mutter oder seine Nachbarn auf dem Land einen Zugang finden.
Es ist aber nicht jetzt tatsächlich ein Kriterium, nach dem ich suche, denn ich komme aus der Kunst, ich kann auch diese Herkunft nicht verschweigen, und ich mache letztlich auch die Bücher dann doch nicht für meine Nachbarn. Es ist zwar ein schöner Nebeneffekt, wenn ich auch mal was habe, mit dem ich hier meinem Nachbarn eine Freude machen kann, aber in der Regel mache ich Bücher natürlich für Leute, die sich auch in der Kunst bewegen und auch viel Spaß dann daraus ziehen, in diesem Referenzmodell sich zu bewegen. Also ein Beispiel wäre da Jonathan Monk, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe, ein Künstler aus England. Nehme ich mal dieses Buch raus. Dieses Buch heißt None of the Buildings on Sunset Strip und ist ein sehr ironischer Kommentar auf ein ganz wichtiges Künstlerbuch der 60er Jahre von Ed Ruscha, das heißt All the Buildings on Sunset Strip. Es ist ein Buch, das damals einfach nur darin bestanden hat, alle Gebäude, die am Sunset Strip gebaut wurden, aufzuzeigen, während Jonathan jetzt daraus seinen etwas ironischen Kommentar macht, None of the Buildings. Er hat einfach immer die Kreuzung fotografiert, wo kein Haus steht. Und das war eine Wanderung von einem Tag, sodass wir hier morgens anfangen bei den ersten Kreuzungen. Der Sunset Strip ist eine ziemlich lange Straße in Los Angeles. Und es sind einfach immer nur die Kreuzungen. Das heißt aber, dieses Buch kann natürlich nur jemand verstehen, der sich in der neueren Kunstgeschichte auskennt und auch Ed Ruscha's Werke kennt. Der wird daraus sehr viel Spaß ziehen. Aber es wäre jetzt für meine Frau Mama nicht so geeignet, ne? Weil da fehlt dann einfach der Hintergrund dazu und das Referenzmodell.
Nach 12 Jahren Erfahrung im Büchermachen ist Christoph Keller überzeugt, auch im digitalen Zeitalter und trotz iPad habe das Buch eine Zukunft.
Bücher sind sehr teuer. Deswegen würde man ja zunächst mal sagen, da spricht ja eher dagegen, dass das Buch überlebt, wenn man vergleicht, wie kostengünstig man im Internet publizieren kann. Aber es ist eben so, wofür Geld ausgegeben wird, besitzt immer auch einen bestimmten Wert, beziehungsweise sanktioniert Wert. Das heißt, wenn jemand für das Werk, um einen Katalog über das Werk eines jungen Künstlers 30.000 bis 40.000 Euro auf den Tisch legt, um ein Buch zu produzieren, dann sagt das auch, dass das Werk dieses Künstlers Substanz haben muss. Das ist immer so ein Sanktionswerkzeug eigentlich, das Buch. Und so wird das Kunstbuch im Moment auch benutzt, weil Ausstellungen tatsächlich an Bedeutung verlieren. Nicht unbedingt, dass sie weniger besucht werden, das vielleicht auch, aber es hat auch mit dem System des Kunstmarkts zu tun, der sich hauptsächlich über Messen kommuniziert und auf Messen abspielt, sodass die Menschen zu 4 bis 5 Messen im Jahr fahren, aber eigentlich nicht mehr in die Galerie. Aber vieles dann eben aufs Buch abgewälzt wird. Und wenn wir so auf Mid-Career-Artists schauen, dann produzieren die oft 5 bis 8 Bücher im Jahr. Das sind natürlich inflationäre Zahlen, und da geht es tatsächlich dann nicht mehr um die Vermittlung von Informationen, sondern oft einfach entweder um Sanktionierung von Werken oder um die reine Dokumentation, dass etwas stattgefunden hat. Das wiederum hat mit der Subventionspolitik zu tun. Es sind dann einfach Beweismaterialien, dass Gelder an der richtigen Stelle ausgegeben wurden. Das ist die eine Zukunft des Buches. Dafür wird man es brauchen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich haptische, objekthafte Qualitäten. Gehen Sie geschwind mit mir mit, dann gehen wir mal zum nächsten Regal. Da stehen 2 schöne Beispiele. Also das wäre eins. Das ist ein Buch, das ein Genfer Künstler und Grafiker gemacht hat, Iset Cheshivari. Und das heißt D.L. Kellogg's Smacks Grain de Blé Soufflé und ist gestaltet wie ein, ja, so ein typisch französisches Gallimard, philosophisches Buch, also typische Dekonstruktivisten-Schinken eigentlich, und ist aber nur eine Schachtel mit, was ist drin? Ja, Smacks in dem Fall, ja. In dem Fall sind es eben Smacks und ist also ein reines Objekt, ist also ein Kunstwerk, getarnt als Buch. Ein anderer Fall wäre das hier, das ist ein Buch von Laurie Griot, französischer Künstler, das wir gemacht haben für eine Ausstellung in der Kunsthalle St. Gallen. Das ist also der Druck eines Buches, dann allerdings wieder zu Konfetti verarbeitet und in eine Plastiktüte verpackt. Also auch das kann ein Buch sein und gewinnt natürlich dann, ja, auf eine sehr spielerische Art eine haptische, optische, physikalische, objekthafte Qualität, die sich dann eben auch, dann wenn wir jetzt wieder zu normalen Büchern kommen, im Design widerspiegelt. Und in den letzten Jahren ist die grafische Gestaltung von Büchern extrem wichtig geworden. Auch darin liegt natürlich ein bestimmter Reiz an Büchern, der anders ist als ein jetzt Gestaltung für digitale Medien. Wir sind zwar mit dem iPad jetzt so langsam an einem Punkt, wo man tatsächlich schon ja eine Oberfläche, ein Interface hat, das beeindruckend ist, um es vorsichtig zu formulieren, aber die Dreidimensionalität von dem Buch ist immer noch mal was anderes. Da gehen noch ganz andere Sachen, da gehen eben auch bis hin zu Gerüchen.
Sie hören DRS2. Reflexe besucht heute den deutschen Künstler Christoph Keller, der seit 12 Jahren Künstlerbücher macht und dafür mit dem Jan-Tschichold-Preis ausgezeichnet wurde und der seit 2004 in seiner idyllisch gelegenen Stählemühle Schnaps brennt. Jährlich 1200 Flaschen mit exklusivem Inhalt, Flaschen, die trotz stolzen Preisen ihre Liebhaber finden. In einem kargen Raum vor seinem Büro stehen Ballonflaschen, 80 an der Zahl. Schlehenbrand, Mirabellenwasser, Türkenkirsch, Mispelbrand, Riebissel, Vogelbeerenbrand, Salbeigeist steht auf den Etiketten.
Das ist ein Salbeigeist aus echtem Salbei. Das ist also ein Kräutergeist, der einfach durch Mazeration und Destillation gewonnen wird. Das heißt, die Kräuter werden angesetzt, warm angesetzt mit Alkohol und dann abdestilliert.
Also riecht relativ frisch eigentlich und fast auch ein bisschen gesund, so wie Salbei ja auch ist. Hat es eine reinigende Wirkung, glaube ich auch, sagt man dem Salbei nach.
Ja, das darf ich jetzt nur in der Öffentlichkeit im Radio nicht sagen. Das ist uns also nicht erlaubt, Alkohol als was Gesundes zu bezeichnen.
Ich habe nur gesagt, riecht gesund.
Ja, genau. Wenn wir mal hier rüber gehen, da haben wir zum Beispiel ein Cuvée aus 6 verschiedenen Wildpflaumenarten, der ist in einem Maulbeerfass gelagert. Und wenn Sie da mal reinriechen wollen.
Also Marzipan riecht man wahnsinnig stark, he?
Ja, das hat einfach damit zu tun, dass die Wildpflaume alle von der Schlehe abstammt und die Schlehe wiederum natürlich in der ursprünglichen Form eigentlich eine Mandel ist. Das heißt, jeder Stein im Steinobst ist eigentlich immer noch eine Mandel oder eine Bittermandel eben. Und diese Steintöne, die dann auch im Destillat gewünscht sind, ist sie auch im Destillat drin und hier eben bei einer Wildpflaume relativ stark, weil die Wildpflaume besteht dann nur aus 30% aus Fruchtfleisch und der Rest ist Stein.
Hier draußen auf dem Land, in der fruchtbaren Landschaft im oberen Hegau, ist der einstige Stadtmensch, aber immer noch viel Raucher, zum Aromenjäger geworden.
Die Idee von Edelobstbränden ist ja die Typizität, also die Aromen der verschiedenen Obstsorten, wie sie tatsächlich in der Natur vorkommen, so typisch wie möglich abzubilden in einem Schluck. Und wir gehen noch so ein bisschen weiter. Wir wollen also nicht nur in diesem einen Schluck vermitteln, wie das ist, wenn man in, sagen wir mal, eine reife Birne beißt, sondern wir wollen eigentlich vermitteln, wie das ist, unter einem Birnbaum zu stehen, der gleichzeitig blüht, der gleichzeitig Früchte trägt und dessen Früchte gleichzeitig auch schon anfangen, sozusagen, also vorsichtig anfangen zu vergehen, zu verrotten. Also so ein bisschen eine Vanitas-Idee, die ist in jedem Edelbrand hier auch drin. Also wir versuchen, die Aromatik von so einem Naturkreislauf in den Früchten zu zeigen. Und deswegen brennen wir viele wirklich jetzt für die meisten Menschen exotischen Brände, wobei die gar nicht exotisch sind, weil sie hier tatsächlich einfach existieren. Also ich denke hier gerade mal an Mispeln, Zibertle, also die Zibarte, das ist eine Wildpflaume, Myrobalanenbrand, Aronia, Mahonienbrand, Kornellkirschen, das sind alles Früchte, mit denen die meisten Menschen gar nicht so viel anfangen können. Und da ist es aber sehr schwierig, den Leuten überhaupt erstmal zu erklären, warum ist das gut.
Wenn Christoph Keller seine besonderen Schnäpse brennt, dann experimentiert er nicht nur, er ist auch überzeugt, dass er damit einen ökologischen Beitrag leistet. An die Biodiversität und an den Erhalt von Streuobstwiesen mit den Hochstammbäumen.
Weil wir können eben, sagen wir mal, Sortenreihen aus bestimmten Birnen oder Äpfeln, zum Beispiel Süli-Birnen, oder hier gibt es Glenkerles, Schweizer Wasserbirne, Oberösterreicher Weinbirne, Champagner Bratbirne, Palmischbirne, Gelbmöstler und so weiter. Also viele spannende Birnensorten, die alle ihr ganz spezielles Aroma haben. Das ist eben das Tolle. Die können wir sortenrein brennen und vermitteln und auch die Vielfalt vermitteln und vielleicht auch dann auch wieder andere Preise für den Streuobstwiesenbesitzer, der dann das eben nicht mehr für 5 Cent das Kilo, sondern vielleicht für 30 Cent das Kilo wieder anbieten kann, weil wir es abnehmen. Das Gleiche gilt für die Wildpflaumen. Die Wildpflaumen sind ein ganz wichtiger Teil für die Heckenlandschaft. Und die Hecken, das wissen wir ja, ist ökologisch noch wichtiger als die Streuobstwiesen, einfach als Rückzugsgebiete zwischen den Monokulturen. Und da wachsen eben viele Wildpflaumensorten. Das fängt also bei Schlehen natürlich an, als der Urform von der Pflaume, geht dann über Haferpflaumen, Haferschlehen, Myrobalan, Türkenkirschen, Griechenpflaumen. Und das sind alles Sachen, die ausgeprägte Aromen haben, die man auch im Destillat wunderbar kommunizieren kann.
Jetzt kommt mir das wieder in den Sinn, als Sie das alles aufgezählt haben, diese X-Birnen und Pflaumensorten, das ist ja wieder ein kleines Archiv eigentlich, wieder eine Sammlung.
Ja, das ist eine Sammlung, aber das ist eher eine geistige Sammlung. Es ist nämlich natürlich auch so, dass diese Aromen, die sind nicht reproduzierbar. Denn diese Aromen von den Früchten, die schwanken, die sind natürlich jedes Jahr ganz unterschiedlich.
Als Quereinsteiger hat es Christoph Keller an die Spitze der Destillateure geschafft und lebt gleichsam mit einer neuen beruflichen Identität, mit Frau und 2 Kindern, mit Hühnern, Schafen, Ziegen und Pfauen, alles Rassen, die vom Aussterben bedroht sind, in der Stähle Mühle. Seine einzige Hauptbeschäftigung in Frankfurt, das Büchermachen, ist auf dem Land zur Nebenbeschäftigung geworden.
Es gibt manchmal Identitätsverschiebungen, vor allem durch den sozialen Kontext. Nämlich also auch in der Richtung, dass ich, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viele Bücher mache im Kunstbetrieb und das nur noch ein Hobby ist, sind natürlich meine Freundschaften und meine sozialen Beziehungen, die spielen sich immer noch im Kunstbetrieb ab zu, weiß nicht, 90%. Und da gibt es dann schon manchmal Identitätsfragen, wenn ich mich eigentlich in meinem realen Leben viel mehr mit Schafzüchtern, mit Brennerkollegen, mit anderen Menschen beschäftige und auch umgebe und dann auch meinen Spaß dran habe, aber dann plötzlich lange nichts mehr mitkriege, was so passiert. Da gibt es dann so manchmal so Identitätsfragen und man steht wirklich so ein bisschen im Spagat zwischen 2 Welten. Aber bis jetzt hat mir das noch nicht so arg viel ausgemacht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.